Hallo und willkommen zu Transfer Talks, Politik jugendgerecht gestalten. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit jugendgerechter Politik. Und das ist natürlich eine Politik, die nicht nur in die Zukunft guckt, sondern auch schaut, wie können wir hier und jetzt gute Politik für junge Menschen machen. Ich bin Katrin Rönicke und bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich noch ein paar Worte zu den Leuten hinter diesem Podcast sagen. Das ist nämlich die Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik. Die setzt sich für eine jugendgerechte Politik ein und erarbeitet gemeinsam mit ExpertInnen unterschiedlichster Politikfelder politische Impulse für die Lebensphase Jugend. Und anknüpfend an die Denkwerkstatt zur jugendgerechten Politik kommen jetzt auch im Podcast Transfer Talks einige jugendpolitische ExpertInnen zu Wort, um die Themen zu vertiefen. Und heute begrüße ich bei mir Alexandra Horn. Hallo, Frau Horn.
Hallo.
Sie sind seit 2013 Referentin für Freiwilligendienste in der Abteilung Verbandsangelegenheiten, Engagementförderung und Zukunft der Bürgergesellschaft des Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt, die wir alle unter AWO gut kennen. Und ganz interessant fand ich auch, dass bei der AWO jedes Jahr um die 5000 vor allem junge Menschen einen Freiwilligendienst machen. Das heißt, Sie wissen, wovon Sie sprechen.
Genau, ja.
Und außerdem sind Sie seit 2024 Sprecherin des Bundesarbeitskreises FSJ, kurz BAK-FSJ, in dem sich verschiedene zivilgesellschaftliche Verbände zusammengeschlossen haben, die gemeinsam mit ihren Trägern das FSJ anbieten und sie vertreten und betreuen dadurch dann auch rund 50.000 Freiwillige, die jedes Jahr ein FSJ beginnen. Also wirklich absolut Expertin zu diesem Thema und genau darüber sprechen wir heute. Freiwilligendienste, denn die Debatte haben wir jetzt schon seit Wochen, Monaten, vor allem in Bezug auf die Wehrpflicht oder eben doch freiwilliger Wehrdienst, nämlich, ja, soll es Pflicht werden, soll es freiwillig sein und welche Auswirkungen hat das dann eigentlich auch auf die Gestaltung der anderen Dienste? Im Moment sieht es so aus, als würde die Bundesregierung doch eher auf Freiwilligkeit setzen, aber es schwelt immer so ein bisschen weiter über uns, dass daraus ja auch eine Pflicht werden könnte, wenn, ja, wenn es notwendig wird. Also ist eigentlich auch so ein bisschen das Thema heute jugendgerechte Sicherheitspolitik. Und da würde mich mal interessieren, Frau Horn, wie ist da so grundsätzlich Ihr Zugang zu dem Thema?
Ja, wir haben ganz lange Jahre in den Freiwilligendiensten gar nicht viel damit zu tun gehabt, mit Sicherheitspolitik, mit dem Wehrdienst, den es ja schon seit Aussetzung der Wehrpflicht 2011 als freiwilliges Angebot gibt. Wir sind tatsächlich in den Freiwilligendiensten 2011 massiv angewachsen, weil die Wehrpflicht und damit auch der Zivildienst als Ersatzdienst ausgesetzt wurde und der Bundesfreiwilligendienst ins Leben gerufen wurde. Das war ein ziemlicher Boost für die Freiwilligendienste. Da wurden deutlich mehr Stellen in diesem Bereich geschaffen. Aber davon abgesehen haben wir eigentlich mit dem Thema Wehrdienst, Wehrpflicht war ja sowieso jetzt eine ganze Weile nicht in der Debatte, hatten wir gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Jetzt hat sich natürlich seit ein paar Jahren deutlich was verändert in der gesamten Debatte, die wirklich hochdynamisch ist, vor allem in den letzten Wochen und Monaten, wo es dann ganz konkret auch einfach nochmal um die neue Konzeption und neue Ausgestaltung des Wehrdienstes geht und in dem Zuge ja auch ziemlich intensiv eine mögliche Wehrpflicht diskutiert wurde. Das alles belangt auf unterschiedlichen Ebenen die Freiwilligendienste, da wir ja ein ziviles Angebot haben. Und aber natürlich auch uns als Verbände intensiv damit auseinandersetzen müssen und natürlich auch wollen, was passiert denn, wenn eine Wehrpflicht eingesetzt wird und das natürlich auch per Grundgesetz verbrieft, eine Möglichkeit zu verweigern, also den Ersatzdienst. Und damit natürlich auch wieder wir als Verbände und soziale Einrichtungen gefragt wären. Das ist was, was wir gerade diskutieren, auch im Austausch mit dem Familienministerium. Aber dadurch, dass die Bundesregierung sich jetzt erstmal tatsächlich nochmal in ihrer Einigung wirklich auf die Ausgestaltung der Freiwilligkeit geeinigt hat, wieder ein Stück weit nach hinten rutscht.
Trotzdem ist in dem Thema viel Dynamik und wahrscheinlich geht es da auch viel um Geld, um Budgets, um Finanzen. Und da hat ja der BAK-FSJ, also dessen Sprecherin Sie sind, kürzlich auch eine Stellungnahme zum Thema veröffentlicht. Titel: Freiwilligendienste Stärkungsgesetz. Gleichwertige Gesellschaftsdienste für eine resiliente und solidarische Gesellschaft. Was sind da so die zentralen Forderungen?
Na, unsere zentralen Forderungen sind, und das auch schon seit Jahren, dass die Freiwilligendienste, egal welches Angebot im In- und auch im Ausland, das betrifft ja viele verschiedene Einsatzfelder und knapp bis zu 100.000 Freiwillige jedes Jahr, dass die einfach künftig abgesichert sein müssen. Es ist in den letzten Jahren so gewesen, dass die Bundesmittel häufig in Frage gestellt wurden. Wir haben leider die Mittelzusagen sehr spät bekommen, was schwierig ist, wenn man einen Jahrgang plant, der einen gewissen Vorlauf hat. Die Freiwilligendienste funktionieren ja ein Stück weit wie so ein Schuljahr. Man beginnt üblicherweise nach den Sommerferien und ist dann im Einsatz bis zum nächsten Sommer. Wenn wir aber zu spät wissen, wie viele Mittel an Bundesförderung wir haben, dann können wir den Jahrgang nicht gut planen. Denn ein Tagungshaus bucht man üblicherweise Wochen, Monate vorher. Das Personal muss am Start sein. Das ist sehr schwer. Und zusätzlich dazu sind auch wir und die Einrichtungen vor Ort natürlich mit diesen massiven Kostensteigerungen konfrontiert. Das heißt, die Mittel sind nicht gestiegen, sondern sind leider zuletzt im Haushaltsjahr 2025 auch noch massiv gesunken. Das alles hat uns einfach in eine große Englage gebracht. Wir mussten schrumpfen, Personal reduzieren, Angebote reduzieren. Teilweise hat auch die Qualität der pädagogischen Begleitung darunter gelitten. Und jetzt haben wir zum Glück die wunderbare Nachricht bekommen, gerade vor 2 Wochen, dass die Freiwilligendienste massiv wieder aufgestockt werden sollen. Und das hat natürlich auch damit zu tun. Das ist schon so im Zusammenhang auch mit dieser Einigung zum neuen Wehrdienst zu sehen. Wir haben das seit einer ganzen Weile gefordert, dass die Dienste gleichwertig ausgestaltet werden müssen. Und das beinhaltet sowohl die Aufmerksamkeit und Wertschätzung, aber natürlich auch einfach das Geld. Und deswegen sind wir sehr froh, dass da jetzt zum Haushaltsjahr 2026 und dann aber auch in den Folgejahren, also eine mehrjährige Sicherheit an der Stelle, dass die Mittel deutlich aufgestockt werden, sodass wir unser Angebot auch absichern und ausbauen können. Und wir wünschen uns mit einem Freiwilligendienststärkungsgesetz, das einfach auch rechtlich abzusichern, dass in einem Gesetz rechtlich verbrieft wird, wie die Freiwilligendienste finanziert werden, wie sie ausgestaltet werden, damit wir da auch einfach unsere Strukturen absichern und auch verlässlich dieses Angebot ausweiten können und in jeder Region in Deutschland auch gut bereitstellen können für Menschen, die sich engagieren wollen und die in so einem Jahr wachsen wollen. Das ist ja für die allermeisten einfach ein Jahr des Lernens und des Orientierens. Und das möchten wir sehr, sehr gerne allen, auch unabhängig vom Geldbeutel der Elternhäuser, zur Verfügung stellen und es für jeden ermöglichen.
Das heißt, um das auch nochmal zu unterstreichen, das Freiwilligenstärkungsgesetz ist kein Gesetz, das aktuell existiert.
Nein.
Sondern das schlagen Sie vor, das müsste eingeführt werden, um das Ganze auf eine sichere finanzielle Basis zu stellen.
Genau.
Aber ich höre so ein bisschen raus, in den letzten Jahren war es also oft das schon mal so, dass man im Herbst, Winter nicht wusste, was man nächstes Jahr finanzieren kann, richtig?
Ja. Die Bereinigungssitzung ist ja häufig November, wie auch dieses Jahr wieder. Ich glaube, es war der 13. November, wo die Bereinigungssitzung des Bundes, der Bundesregierung zum Haushalt war. Und da wird sozusagen nochmal letzte Hand an die Mittel angelegt. Die werden dann im Gegensatz zum Regierungsentwurf nicht immer verändert, aber manchmal schon. Und wir hatten jetzt schon die Erwartung eigentlich, dass die zuletzt gekürzten Mittel schon wieder aufgestockt werden. Das ist jetzt zum Glück nochmal deutlich höher. Aber auch darüber haben wir finale Sicherheit erst, wenn das Gesetz wirklich verabschiedet wurde im Bundesrat und dann auch unterschrieben ist. Und das ist, wie wir es erwarten, erst nach dem 19. Dezember der Fall. Das heißt, wir möchten gerne weiter wachsen und auch im Januar aufstocken. Das ist natürlich nicht ganz so leicht, das in einer großen Dimension zu machen, denn die jungen Menschen fangen üblicherweise ja nach Ende der Schule im Herbst an. Aber auch hier haben wir noch Anfragen, da stehen welche, die gerne noch den Dienst aufnehmen möchten. Aber wir können die Kapazitäten jetzt noch nicht ganz so schnell so hochschrauben, wie wir das gerne wollen. Wenn wir aber die Mittel sicher haben ab Herbst, dann können wir jetzt die Kapazitäten schaffen und die Strukturen aufbauen, dass es ab Herbst dann mit einer größeren Menge auch nochmal in einen neuen Jahrgang losgehen kann.
Sie sagten gerade schon, was so die Beweggründe, die Motivation ist, bei jungen Menschen sich für Freiwilligendienste zu entscheiden. Vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen ein Bild aufmachen, was passiert in so einem Jahr? Oder es ist ja kein ganzes Jahr meistens, ne? So irgendwie 11 Monate, 10?
Na, regulär sind es eigentlich 12 Monate. So der Klassiker ist von September bis August Folgejahrs. Das ist auch das, was im FSJ sozusagen als sogenannter Zyklus gefördert wird dann. Das ist der Freiwilligenjahrgang, den wir betrachten. Aber es ist nicht so, dass alle zum 1.9. beginnen und zum 31.8. enden. Theoretisch kann man Freiwilligendienst immer beginnen. Da gibt es keinen. Das ist nicht wie ein Schuljahr an der Stelle strukturiert. Aber es ist schon so, dass der größte Schwall sozusagen, je nachdem, wann, in welchem Bundesland auch wann die Ferien liegen, manchmal dann schon zum August in den Dienst auch startet oder zum September, viele auch im Oktober oder auch noch November. Das ist auch zunehmend flexibel geworden in den letzten Jahren. Das liegt auch daran, dass für viele ein Freiwilligendienst auch so ein bisschen spontaner Plan B ist, wenn man doch keinen Ausbildungs- oder Studienplatz bekommen hat oder dort begonnen hat und gemerkt hat, das ist es nicht. Deswegen kommen schon noch viele auch im Oktober oder November, vor allem in den Bundesländern, wo halt die Ferien auch spät liegen, in Süddeutschland zum Beispiel. Und dann ist es so, dass die jungen Menschen bis zum Sommer üblicherweise ihren Dienst tun. Ganz viele sagen dann aber auch noch, na, den letzten Monat, vielleicht mache ich noch 4 Wochen vorher Ende, weil ich dann doch noch verreisen möchte mit meinen Freundinnen oder vielleicht noch mal 4 Wochen Geld verdienen möchte. Ganz häufig ist es, wenn klar ist, was die Anschlussperspektive ist, zum Beispiel eine Ausbildung, die zum 1.9. beginnt, dann entscheiden sich viele natürlich nicht, bis zum 31.8. ihren Freiwilligendienst zu machen, weil sie schon noch mal eine Pause dazwischen möchten und brauchen. Manche ziehen ja auch um für ein Studium. Deswegen ist im Durchschnitt der Dienst, nähert sich eher den 10 Monaten an als den 12 Monaten. Was aber nicht heißt, dass wir nicht auch welche haben, die 13, 14, 15 Monate einen Dienst machen oder auch bis zu 18 Monate verlängern. Und dann ist aber auch Ende. Also einen Dienst kann man zwischen 6 Monaten und 18 Monaten machen und alles davor ist dann sozusagen offiziell auch kein Freiwilligendienst. Das ist dann wirklich ein Abbruch an der Stelle.
Vielleicht schauen wir mal bei der AWO rein. Was gibt es denn da für Angebote bei Ihnen? Also nur so ein paar Stichproben. Sie können jetzt natürlich nicht alles aufzählen, was man bei Ihnen an Freiwilligendiensten machen kann, aber vielleicht 3, 4 verschiedene Richtungen, in die es bei Ihnen geht.
Ja, bei uns ist ganz klar die Kinder- und Jugendhilfe. Also 70% unserer Freiwilligen sind in der Kinder- und Jugendhilfe eingesetzt. Der überwiegende Teil in Kitas, Kindertagesstätten, viele auch in der Schule, also da so im begleitenden Bereich im Hort, aber auch in der offenen Jugendhilfe zum Beispiel. Und darüber hinaus haben wir noch 2 weitere größere Felder. Das ist einmal so die Altenhilfe und Pflege. Da hat die AWO auch einfach viele Einrichtungen und Angebote. Und auch Krankenhäuser. Das ist was, also Krankenhäuser und Schule sind so die Bereiche, die ein bisschen gewachsen sind in den letzten Jahren. Was ein Stück weit bei uns abgenommen hat, ist die Behindertenhilfe. Die war früher noch mit 10% aller Plätze dabei. Das sind jetzt, glaube ich, noch 4%. Da ist einfach, hat sich da so ein bisschen was verschoben in den Einsatzfeldern. Aber über unser Einsatzfeld hinaus gibt es natürlich bei den anderen AnbieterInnen auch noch viel weitere, bis hin zu Sport und Kultur, Rettungsdienst und so weiter. Das ist dann das, was die befreundeten Verbände und Organisationen anbieten. Das heißt, insgesamt kann man im Bereich des FSJ und da natürlich auch des FÖJ oder des Bundesfreiwilligendienst, kurz BFD, kann man sich in fast allen gemeinnützigen Einsatzfeldern betätigen, bis hin zur Geflüchtetenhilfe. Frauenhäuser haben wir zum Beispiel auch bei der Arbeiterwohlfahrt, wo die jungen Menschen sich viel auch um die Kinder da kümmern. Da ist eigentlich für jede und jeden auch was dabei.
Im Vordergrund steht, Sie sagten es gerade schon, gemeinwohlorientiertes Handeln oder eben gemeinwohlorientierte Arbeit zu unterstützen. Welche Rolle spielt dann dieser Dienst überhaupt für die Gesellschaft? Welche Auswirkungen oder welche positiven Wirkungen hat das Ganze?
Ja, wir haben ja einmal den Mehrwert, den die Freiwilligen mitnehmen. Da können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen. Und natürlich das, was die Einrichtungen dann einfach durch diesen Einsatz, durch die Zeit, die sie da reinbringen und spenden, mitbringen. Aber tatsächlich profitiert ja auch die Gesellschaft als Ganzes, wenn sich junge Menschen, wie gesagt, bis zu 100.000 jedes Jahr zwischen 6 und 12 Monaten oder 10 Monate einfach mal ein Jahr lang den Menschen, die das benötigen in der Einrichtung, den Schwachen dieser Gesellschaft und den sozialen Strukturen dieser Gesellschaft widmen und dort anpacken und dadurch natürlich auch einen Zugang bekommen zu diesen Bereichen unserer Gesellschaft, zu Menschen, die Unterstützung brauchen, denen es vielleicht auch nicht so gut geht, die Zuwendung benötigen, zum Beispiel in der Pflege, aber auch dadurch ein Verständnis bekommen, erstens, wie die Gesellschaft strukturiert ist, wie der soziale Bereich und die Versorgung sozusagen in unserem Staat organisiert sind und auch ein Blick wirklich in diese Arbeitsfelder bekommen. Wie funktioniert das? Also um auch sich selber zu überprüfen, wie schaffe ich das mit so einem Arbeitsalltag klarzukommen? Wie nehme ich das wahr in diesen Einrichtungen? Kann das theoretisch auch was für mich sein, für später meine weiteren Ausbildungs- oder Arbeitsschritte im Leben? Aber auch wirklich die Wertschätzung für Menschen, die in diesen Bereichen sind, die in Pflegeeinrichtungen arbeiten, die im Rettungsdienst sind, bis hin zu den ganzen anderen Helfenden bei der Feuerwehr oder wo auch immer, ne, die sich für ökologische Projekte einsetzen, die im Sport aktiv sind. Und Ziel ist damit auch direkt natürlich, ja, Engagement und Zuwendung zu befördern. Also der Wunsch, und das sehen wir natürlich auch, dass das passiert, ist, dass Menschen sich danach auch weiterhin engagieren oder schneller den Schritt wieder in neues Engagement finden oder auch einfach als Auszubildende, als Arbeitskräfte kleben bleiben, nennen wir das. Dass sie es kennengelernt haben, sich wohlgefühlt haben, das gewertschätzt haben, sich dort ja positiv erleben im Sinne von Selbstwirksamkeit und sinnstiftende Tätigkeiten gefunden haben, sodass ja die Entscheidung bleibt, danach zu bleiben oder vielleicht auch nach einer Ausbildung, nach einem Studium wiederzukommen und in den sozialen Bereich zu gehen. Das ist was wir sehr sehen, wenn wir Stellen ausschreiben für pädagogische Fachkräfte zum Beispiel, in den Freiwilligendiensten, aber auch so in der AWO oder auch im Jugendwerk der AWO, wer sich dort engagiert. Da kommen ganz häufig welche, die irgendwann mal ein FSJ oder einen Bundesfreiwilligendienst bei der AWO gemacht haben, manchmal auch bei anderen AnbieterInnen, aber tatsächlich wirklich in unseren Strukturen und die kommen dann einfach gerne wieder, in welcher Form auch immer. Da sehen wir, dass der Zugang geschaffen wurde und das ist natürlich sehr erfreulich.
Ich finde, es klingt so, als sollte eigentlich jeder oder jede so einen Freiwilligendienst mehr machen, weil natürlich blickt man in Bereiche der Gesellschaft rein, die viele sonst vielleicht gar nicht so richtig wahrnehmen, weil die ja so, ich sag mal, geräuschlos in Anführungszeichen meistens laufen. Da wird sich um Menschen gekümmert, da wird sich um Natur gekümmert, da werden ja einfach Sachen aufgefangen, die Stabilität in der Gesellschaft schaffen. Aber es ist so ein bisschen wie das Präventionsparadox, ne? Es läuft ja alles gut und dadurch bemerkt man es nicht so richtig. Ist es nicht fast schon, ja, also, oder wie würden Sie das einschätzen? Die Diskussion gab es ja auch immer wieder, eben verpflichtendes Jahr für alle einzuführen, einfach um diesen gesellschaftlichen Einblick und diese Empathie, die dabei auch entstehen kann und das Verständnis für, was sind die Fundamente einer Gesellschaft, auszuweiten auf wirklich alle, also nicht nur die, die es eh schon interessiert und die da vielleicht so eine soziale Ader oder sowas haben, könnte man ja sagen, es wäre doch eigentlich gut für die Gesellschaft, oder? Wie sehen Sie das?
Also wir sind total der Meinung, dass es gut für die Gesellschaft ist, wenn sehr, sehr viele Menschen sich engagieren, wenn viele Menschen den Weg in die Freiwilligendienste finden. Und das gelingt bisher noch nicht, dass das sozusagen alle tun. Wir erreichen ungefähr 10% eines Schulabgangs, einer Abgangsgeneration, die einen Freiwilligendienst machen. Und wir sind der Meinung, dass noch sehr viel mehr einen Freiwilligendienst machen können und haben uns dazu auch sehr intensiv mit allen Beteiligten zusammengesetzt und überlegt, wie wir es schaffen können, dass wir die Freiwilligendienste ausbauen, gehen da allerdings ganz klar auch den Weg der Freiwilligkeit. Also wir versuchen, die Freiwilligendienste so auszubauen, dass es sozusagen nicht eine Pflicht gibt, sondern ermöglichende Strukturen. Dafür brauchen wir einfach bessere Rahmenbedingungen, auch bessere finanzielle Rahmenbedingungen. Denn Freiwilligendienst ist ja ein Angebot, was tatsächlich mit einer pädagogischen Begleitung, mit einer guten Vermittlung in die Einsatzstelle, mit einem Backup an pädagogischen Fachkräften, die bei Problemen bereitstehen und Schwierigkeiten zum Beispiel beim praktischen Einsatz in der Einsatzstelle mit lösen, helfen und so.
Supervision und sowas auch.
Ja, also einfach jemand, der ansprechbar ist und der aber, der oder die, dann auch einfach mit in die Einsatzstelle kommt und da hilft, wenn es einfach Schwierigkeiten im praktischen Einsatz gibt. Es gibt natürlich viele junge Menschen, wir haben ja auch viele Jüngere, die einfach erstmal auch ein bisschen Schwierigkeiten haben mit so einem Arbeitsalltag oder mit gewissen Aufgaben. Manche haben auch einfach noch so private, persönliche Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Da ist dann häufig auch pädagogisches Fachpersonal gefragt. Aber was ja gerade die Frage war, ist auch einfach nochmal der Ausweitung und der Frage, alle über irgendeine Form von Pflicht oder einfach viele über irgendeine Form von Einladung, von Ermöglichung, von ja, Barrieren abbauen. Wir haben Barrieren. Es wissen noch nicht alle jungen Menschen von den Freiwilligendiensten. Es finden nicht alle jungen Menschen in die Freiwilligendienste einen Platz. es haben auch viele den Eindruck und den realen Eindruck, sie können sich das jetzt gerade vom Finanziellen her nicht leisten, weil man ja nur ein Taschengeld bekommt. Wir haben aber auch einfach nicht genug öffentliche Förderung, diese Plätze zu schaffen und dann auch die Strukturen zu finanzieren, die es dafür braucht mit der pädagogischen Begleitung. Das heißt, wir drehen das andersrum auf, diese Forderung nach einem Pflichtdienst, dass indem wir sagen, wir möchten eigentlich unsere Plätze jetzt erstmal verdoppeln. Also wir haben ungefähr 100.000 Freiwillige, jedes Jahr 10% eines Schulabgangs. Wir wollen es auf 200.000 bzw. 20% ungefähr verdoppeln. Das würden wir aber über einen ganz anderen Weg machen, nämlich über das Signal, wir brauchen euch, ihr seid willkommen, ihr könnt hier ein gutes Bildungs- und Orientierungsjahr erleben. Wir möchten euch einladen. Dafür bekommt ihr aber auch dann einfach ein Freiwilligengeld, was sich eher am BAföG orientiert, damit man davon auch seinen Alltag und seine Ausgaben gut bestreiten kann. Denn die allermeisten engagieren sich ja in Fulltime. Das heißt, wirklich bis zu 40 Stunden die Woche praktisches Tun vor Ort, das muss auch entsprechend honoriert werden. Und die aktuellen Taschengelder sind da tatsächlich einfach viel zu gering. Ne? Das ist klar, dass die Familien- und Elternhäuser das noch mitstützen müssen. Und wenn wir so einen Dreiklang haben, einmal mit alle Freiwilligen werden informiert, ja, informiert und mit einer guten Vermittlung. Wir haben direkt hier jemanden am Telefon mit einer zentralen Webseite und so weiter, wo man sich den Platz vor Ort oder auch in einer anderen Region suchen kann, der einem gefällt. Gleichzeitig auch weiß, das wird ja in Höhe eines BAföGs honoriert. Man kann davon auch dann ordentlich auf niedrigem Niveau sozusagen leben. Und gleichzeitig auch ein Recht auf Förderung. Denn es ist ja das, was ich gerade gesagt habe, die Förderung ist limitiert. Auch mit mehr Mitteln, die wir jetzt bekommen, ist es sozusagen noch limitiert. Das liegt einfach auch an den Fördergrundsätzen, was davon bezahlt werden kann. Und wenn wir das nochmal ja aufbohren und neu stricken und sagen, wir haben den Rechtsanspruch, das heißt überall, wo eine interessierte Person und eine Einsatzstelle zusammenkommen und sagen, hieraus wollen wir eigentlich so ein Jahr Engagement machen, du bist herzlich willkommen in unserer Einrichtung, die Person hat Lust, sich da einzubringen, dann ist das gar nicht mehr die Frage, ob dieser Platz finanziert wird, sondern er wird dann einfach finanziert. Es wird unterstützt. Es gibt sofort das pädagogische Personal, was dabei steht und die freiwillige Person auch dann begleitet, die Seminare organisiert. Und das ist das, was wir mit dem Rechtsanspruch meinen. Das ist nicht ein Recht auf einen spezifischen Platz. Man kann nirgendwo hingehen und sagen, ich will jetzt hier diesen für mich super attraktiven Platz haben, sondern da, wo sich Organisation und interessierte Personen treffen, steht dem nichts mehr im Wege. Das ist bisher so und wir möchten einfach ermöglichen und einladen. Und ich will nur so viel sagen, das ist tatsächlich was, was wir sehr intensiv diskutiert haben, überprüft haben mit unseren eigenen Strukturen auch. Wir sind der Meinung, so ein Angebot- und Nachfragespiel, was ein organisches Wachstum dann wäre, ist realistisch, ist möglich. Und tatsächlich alle Verbände, die in Deutschland das FSJ, das FÖJ, den Bundesfreiwilligendienst anbieten, unterstützen diese Vision 2030, wie wir es genannt haben, stehen dahinter und mittlerweile auch noch deutlich andere aus der Engagement-, der Inklusionslandschaft, aus der Bildungslandschaft. Gerade haben zahlreiche Jugendverbände und Jugendorganisationen sich auch nochmal für ein Recht auf den Freiwilligendienst ausgesprochen. Das heißt, die Unterstützergruppe wird immer größer, weil allen klar wird, das ist eigentlich der gangbare, der richtige Weg. Wir brauchen dafür keine Grundgesetzänderung, wie man für einen Pflichtdienst ja bräuchte. Die Praxisüberprüfung sozusagen, der Praxischeck von dieser Idee funktioniert. Und wenn wir zum Beispiel auf die Kosten gucken, die monetären Kosten, die gesellschaftlichen Kosten, der Zuspruch, dann haben wir schon das Gefühl, das ist der richtige Weg. Das ist der Weg, den wir gehen können, auch in Hinblick auf junge Menschen ernst nehmen, wertschätzen, auch das jetzt bestehende Engagement zu sehen und diesen bewährten Weg auszubauen, statt zu sagen, das ist es nicht wert, wir brauchen was ganz anderes, weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir müssen das allen angedeihen lassen. Wir sehen das gar nicht, dass wir diese Plätze in der Praxis schaffen könnten. Wir möchten auch das pädagogische oder das Fachpersonal in Einrichtungen gar nicht damit belasten, dass sie sozusagen verpflichtende junge Menschen begleiten müssen, sondern wir wollen, dass da, wo das Matching hinhaut, dass das gefördert und unterstützt wird. Und wenn jemand dann in eine Ausbildung gehen will oder was ganz anderes machen will, dann ist das auch berechtigt und soll die Person das auch tun. Das ist auch okay.
Das heißt, eigentlich ist die Debatte ein bisschen auf dem Kopf aktuell. Also wenn jemand fordert, es heute den Pflichtdienst für alle geben, die vielleicht mit der Schule fertig sind oder wann auch immer, dann trifft das auf eine Realität, wo im Moment alle, die wollen, ja noch nicht mal einen Dienst angeboten bekommen.
Genau, das ist so. Und das ist was, was...
Das ist ja absurd
was,
eigentlich.
Ja, genau, das ist ein bisschen absurd. Zumal diese Diskussion gerade auch eine ziemliche Hochphase hatte, als wir gerade, also die Bundesmittel für die Freiwilligendienste um 40 Millionen gekürzt wurden. Und da haben wir auch gesagt, nee, das funktioniert hier nicht, das ist auch nicht überzeugend. Wenn wir das Engagement von möglichst vielen Menschen haben wollen, dann müssen wir jetzt erstmal Geld in die Freiwilligendienste stecken. Wir müssen die Plätze ausbauen, wir müssen auch die Qualität halten können, denn auch wir sind ja von massiven Kostensteigerungen betroffen und müssen gucken, dass wir einfach die Strukturen ordentlich bezahlt bekommen. Und da muss ich sagen, so ein Freiwilligendienst ist schon nicht wahnsinnig teuer für den Bund. Ja? Also da fließt nicht unfassbar viel Geld für einen Engagementmonat oder auch einen freiwilligen Platz. Da ist wirklich mehr drin in dieser Gesellschaft, wenn man sich auch überlegt, was man dafür bekommt. Also die Fachkräfte werden unterstützt, die werden entlastet. Ja? Die Menschen in den Einrichtungen, wir wissen das natürlich aus Pflegeeinrichtungen zum Beispiel, das Personal ist ordentlich belastet. Mhm. Ja? Da bleibt häufig gar keine Zeit mehr, nochmal einen Spieleabend oder Spielenachmittag wahrscheinlich eher anzubieten, mit einer Person nochmal eine Runde mit dem Rollstuhl rauszugehen, dass sie frische Luft schnappen kann, vorzulesen, sich eine Geschichte anzuhören. Wir haben Geschichten von Freiwilligen, die Projekte gemacht haben, dass sie mit den älteren Menschen zum Beispiel ihre Lebensgeschichte aufgenommen haben. Die haben die interviewt und haben das abgeschrieben. Solche Geschichten, das schafft das Fachpersonal häufig nicht. Das ist ja aber das, was ein Leben, gerade der Menschen, die einfach ja, schwach sind und nicht mehr so rausgehen können und selbstbestimmt leben können, was das lebenswert macht. Und das stärkt ja auch die pädagogischen, also die Fachkräfte vor Ort, dass sie ihren Dienst auch gut machen und sich auch gut fühlen, weil sie merken, das, was sie zum Beispiel manchmal nicht schaffen, das schafft halt dann die freiwillige Person, die keine Fachkraft ist. Das ist keine qualifizierte Person, aber viele Tätigkeiten kann die ja auch übernehmen, ja. Oder auch in der Kita, wo einfach viel vorgelesen wird, wo viele Schuhe zugebunden werden, wenn die Kinder rausgehen und so weiter. Das können ja nicht qualifizierte Menschen durchaus. Und die bringen manchmal auch ganz frischen Wind und ganz frische Energie da rein. Mhm. Also das ist wirklich ein Gewinn, wie ich schon gesagt habe, ein Gewinn hoch drei auf allen Ebenen. Die jungen Leute lernen und orientieren sich. Die Einrichtungen bekommen wirklich viel, viel geschenkt. Und die Gesellschaft als Ganzes hat auch einen riesen Mehrwert davon, wenn junge Leute das Lernen und diese Einblicke bekommen und auch mit einem guten Bild dann weiter in ihre Ausbildung, ins Studium, in ihre Jobs gehen und wissen, wie viele Menschen sich auch in solchen Fachkräftejobs für die Schwachen in dieser Gesellschaft einbringen.
Ja, ich dachte auch, vorhin sagten Sie, es ist einer der wichtigsten Aspekte, die dann eben die jungen Menschen, die sich in Freiwilligendiensten engagieren, auch haben, ist dieses Selbstwirksamkeitsgefühl. Und ich kann mir vorstellen, dass man genau das kaputt macht in dem Moment, wo es zur Pflicht wird, oder?
Ja, das ist was wir befürchten. Ne? Also wenn ich die freie Entscheidung habe und den Weg in den Freiwilligendienst schaffe, dann macht das natürlich ganz viel mit mir als junge Person. Ne? Da kann ich stolz drauf sein. Das ist meine eigene Entscheidung gewesen. Wenn ich das pflichtmäßig mache, kann das sich auch total gut auswirken. Das ist ja nicht, dass das per se irgendwie schlecht sein muss für junge Menschen. Manchmal muss man ja auch Menschen, junge Menschen, aber auch ältere, stupsen und ein bisschen zu ihrem Glück bringen oder tragen. Das wissen alle Eltern mit Kindern zu Hause. Aber wenn man das zu Ende denkt, hat man ja bei einem verpflichtenden Gesellschaftsjahr nicht nur die im Dienst und in den Einrichtungen, wo gerade auch die ganz Schwachen unserer Gesellschaft ja versorgt und betreut werden, die den Stups nur brauchten, sondern man hat ja dann auch viele da, die das gar nicht schaffen, die das gar nicht wollen, die das ablehnen, die vielleicht auch gefrustet sind und die das aus welchen Gründen auch immer zum Beispiel psychisch nicht schaffen, weil sie überfordert sind von zu vielen Menschen, weil das einfach gerade noch nicht das Richtige ist in ihrem Leben, die sich viel lieber woanders einbringen im technischen Bereich, die sich lieber nochmal eine Weile selbst sortieren, was auch immer, da kann man sich viel vorstellen. Aber wir sehen ja jetzt schon, wenn sich junge Menschen bewerben, die motiviert sind, dass es nicht immer sofort ideal passt.
Ja, ja? Klar.
Und wenn man das bis zu Ende denkt und sagt, nee, das soll aber jeder machen, dann muss man konsequenterweise sich auch überlegen, was man dann macht mit denen, die wirklich nicht passen. Oder wie man das vertreten kann, dass man zum Beispiel diese, die sich wirklich weigern, die dann nicht kommen, Was macht man denn mit denen? Man braucht ein Sanktionierungssystem. Und das ist was, was wir auch einfach aus unserem Menschenbild und unserem Bild auf junge Menschen, wo wir grundsätzlich davon ausgehen, dass sie ihr Bestes tun und sich engagieren wollen, was wir nicht so richtig gut vertreten können, uns vorzustellen, was dann passiert, wenn die Person nicht in eine Einrichtung ankommt. Dann müsste man die Person irgendwo melden, dann passiert irgendwas, bekommt sie dann ein Bußgeld oder was auch immer.
Man hat eigentlich mehr Stress auch dann, ne, als man Entlastung hat.
Ja, da, also wenn es nicht gut läuft, ja. Wenn es gut läuft, ist es vielleicht eine Freude für alle. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, dass das überall gut läuft, wenn man sagt, ein ganzer Jahrgang soll jetzt in irgendeiner Form in einer sozialen Einrichtung oder auch ökologisch, Kultur, Sport, wo auch immer, sich einbringen. Da werden Kollateralschäden passieren. Und das finden wir nicht sinnvoll, zumal einfach unter Bedingungen des demografischen Wandels ja auch zum Beispiel das Handwerk sucht. Auch die suchen ja Auszubildende. Ne? Das sehen wir ja überall. Das heißt, es ist ja gar nicht sinnvoll, einen Jahrgang rauszunehmen, pflichtmäßig, und sie irgendwo anders hin zu verpflichten, wo sie eigentlich gar nicht sein wollen, wenn ihr Herz dafür brennt, eine Ausbildung im technischen Bereich oder in der Verwaltung zu machen, wo dann der Platz unbesetzt bleibt. Das ist nicht effizient und das ist, glaube ich, das führt auch nicht zum großen Glück von allen Menschen, die damit zu tun haben. Von daher andersrum einladen, schauen, attraktiv machen. Das ist ja auch das, wo ein Stück weit die Bundeswehr gerade den Weg geht, zu sagen, die Pflicht bringt so viele andere Schwierigkeiten mit sich, die wir erstmal nicht gut geregelt bekommen. Die Freiwilligkeit kann funktionieren, wenn man es attraktiv macht. Die kann funktionieren, wenn wir werben, wenn wir uns auch als Gesellschaft, und das ist schon auch an der Stelle ein bisschen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, alle dahinter stellen, ja, und sagen, es geht nicht nur um das Geld, was da gezahlt wird, sondern es geht um eine gesamtgesellschaftliche Wertschätzung von Engagement von jungen Menschen und auch alten Menschen. Wir müssen es aufzeigen, wir müssen es wertschätzen, wir müssen Anerkennungsformen finden, die darüber hinausgehen. Ein Vorschlag wäre, immer allen sofort das Deutschlandticket zu geben zum Beispiel. Wir brauchen klimafreundliche Mobilität. Gerade junge Menschen sind da vielleicht auch noch ein Stück weit auf der Suche, wenn die 18 werden. Auto, nicht Auto, Führerschein, nicht Führerschein, wie will ich mich bewegen? Hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob man im urbanen Raum wohnt oder im ländlichen Raum. Aber warum kriegt nicht jeder das Deutschlandticket geschenkt, ja? Das ist ja jetzt so eine schöne Karte. Das ist ein vereinheitlichtes Format, erstmals, seit es einen öffentlichen Nahverkehr in Deutschland gibt. Ja, wir wissen, wie kompliziert das alles ist. Und es gibt jetzt diese eine Karte, die einfach jeder junge Mensch bekommen kann. Und wenn es nach mir ginge, könnte er auch zum Abschied, wenn er 10 Monate Dienst gemacht hat, nochmal für ein Jahr oder 5 bekommen. Einfach als Wertschätzung für dieses Engagement. Und da kann man sich noch andere Dinge ausdenken. Ja. Und wenn man das einfach ins Fenster stellt, ja, als Wertschätzung, als Anerkennung, auch als Verpflichtung für die, die das anbieten, wie wir das heute schon machen, dass wir sagen, wir machen alles, was möglich ist, einen guten Dienst daraus zu machen. Ja, indem wirklich die jungen Leute lernen, sich orientieren können und noch ganz wichtig, viel auch mit anderen Menschen zusammenkommen und auch außerhalb ihrer eigenen Bubble oder ihres eigenen Milieus. Ja, da kommen bei uns Menschen zusammen mit ganz unterschiedlichen Schulabschlüssen, mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Das ist schon ein Raum, den es so in der Schule vorher schon mal womöglich nicht ganz so gibt, weil ja da schon nach Schulform sortiert wird und den es vielleicht danach in Ausbildung, Studium und wo auch immer nicht so gibt und vielleicht auch im Freundesbekanntenkreis so nicht gibt. Also da, das, auch das ist ein großer Mehrwert für die Gesellschaft, da nochmal so Brücken zu schlagen zwischen jungen Leuten, die aus unterschiedlichen Hintergründen kommen.
Was sagen denn eigentlich die jungen Leute selber, wie sie sich das Ganze vorstellen oder was sie sich wünschen?
Na, die haben zum Teil so unterschiedliche Motivbündel, wie sie in den Freiwilligendienst kommen, ne? Also wir machen jedes Jahr eine recht ausführliche Befragung von unseren Freiwilligen und sehen, dass manche so mehr aus Gründen kommen, dass sie helfen wollen. Andere haben ganz klar die Vorstellung, dass das Jahr einfach gut ist für das, was sich da anschließt. Ne? Wenn man Medizin studieren will zum Beispiel, ist es super, wenn man dann schon einen Freiwilligendienst gemacht hat. Andere wissen nicht so richtig, wo es hingehen soll. Die sind ein bisschen orientierungslos. Die wollen aber die Zeit gut füllen. Die wollen sagen, ich schiebe sozusagen die richtige Entscheidung für ein 3- oder 5-jähriges Studium, für eine 3-, 3,5-jährige Ausbildung, schiebe ich einfach nochmal ein Stück weg, aber möchte in der Zeit auch irgendwie was Sinnvolles gucken, möchte mich auch überprüfen. Viele wollen sich überprüfen, ob sie in dem Arbeitsfeld auch tatsächlich arbeiten wollen. Und ich habe nochmal geguckt. Wir haben die auch gefragt, was sie für Kompetenzen in dieser Zeit im Freiwilligendienst erworben haben. Und da sagen zum Beispiel 85%, dass sie mehr Verständnis für Menschen in anderen Lebenssituationen erlangt haben. Und 80% sagen, ich bin offener für andere Sichtweisen und Kulturen geworden. Ja? Und viele, also mehr als die Hälfte, sagt, ich kann gesellschaftliche und politische Zusammenhänge besser erkennen. Das ist ein Ziel bei uns bei der Arbeiterwohlfahrt, dass wir auch politische Bildung in unseren Bildungsseminaren sehr stark nach vorne bringen, dass wir mit denen soziale Zusammenhänge analysieren, dass wir mit denen schauen, was macht es mit dir, wo hast du da einen persönlichen Bezug und dann auch gucken, wo kann man denn auch einwirken über eine Wahl hinaus. Ja? Und bei manchen fällt zum Beispiel auch die Wahl in den Freiwilligendienst. Ja? Wenn die das erste Mal mit 18 dann wählen können, dann ist auch das plötzlich für viele ein großes Thema. Sowas thematisieren wir. Ja, und wir fragen nach persönlichen Kompetenzen. Da geht es um Selbstständigkeit, dass man besser mit unbekannten Situationen umgehen kann, besser im Team arbeiten kann. Ja, das sagen über 3/4 sagen, mir sind meine Stärken und Schwächen besser klar geworden. Ich kann das besser erkennen, was ich kann. Ich kann besser mit Konflikten umgehen, 3/4. Ja, und dann der ganze Bereich der beruflichen Orientierung. Ich weiß nun besser, was ich beruflich machen möchte. Ich kann mir vorstellen, zukünftig im Tätigkeits meiner Einsatzstelle zu arbeiten. Das hätte sich vielleicht vorher auch vorstellen können, aber jetzt ist, glaube ich, die Vorstellung klar und sicher. Mhm. Und wir wissen, dass Menschen, wenn sie eine Ausbildung beginnen, mit höherer Wahrscheinlichkeit die auch bis zu Ende durchziehen, wenn sie vorher einen Freiwilligendienst gemacht haben, was ja selbstverständlich ist, weil man einfach ein Jahr lang noch mal mehr gewachsen ist, aber sich ja auch selber ein Jahr lang im praktischen Tun erlebt hat und sich auch überlegen konnte, ob die Anschlussperspektive die richtige ist und ob man auch in diesem und jenem Bereich arbeiten will, mit Menschen, ohne Menschen, mit jüngeren Menschen, älteren Menschen, in der Pflege, mit medizinischen Dingen. All das kann ja in so einem Jahr ganz gut reifen, so dass wir die Berichte haben von Leuten, die Auszubildende einstellen, dass so ein absolvierter Freiwilligendienst schon ein gutes Indiz ist, dass das auch dann was Gutes werden kann in der Ausbildung.
Gibt es auch irgendwie eine Art Perspektive auf die, ja, was jetzt eben so schwelt, trotz allem noch, ist es ja erstmal nur freiwillig, der Wehrdienst, aber wer weiß, vielleicht kommt es ja doch noch zu einer Pflicht. Gibt es da, weiß ich nicht, Stellungnahmen oder Einschätzungen der jungen Menschen selbst? Weil ich habe oft das Gefühl, wir reden da sehr viel über die, aber selten mit ihnen.
Also es hat sich gezeigt, jetzt tatsächlich auch nochmal im Rahmen des Wehrdienstmodernisierungsgesetzes, dieses Gesetzgebungsprozesses oder auch der Stellungnahmen und Anhörungen, tatsächlich war der komplette Prozess nicht unbedingt gut gestaltet, dass junge Menschen sich gut einbringen konnten. Also zum Beispiel war die Frist zur Einreichung der Stellungnahme im Sommer, lag in den Sommerferien und war sowas wie eine Woche. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich war nämlich selber auch nicht vor Ort. Meine Kolleginnen haben dann die Stellungnahme der AWO geschrieben, aber wir hatten uns natürlich auch inhaltlich vorher schon damit beschäftigt. Aber eine Woche Frist zur Einreichung einer Stellungnahme mit einem sehr komplexen Thema, mit vielen Auswirkungen auf das Leben von jungen Menschen, das reicht nicht, damit junge Menschen sich dort ja ordentlich zu Wort melden können und beteiligen können. Zumal das in den Sommerferien lag, die vor allem ja für junge Menschen, ja, spielen Sommerferien noch mehr Rolle als für Menschen, die angestellt arbeiten. So ist das halt.
Mhm.
Also das war nicht gut gemacht, finde ich. Und gleichwohl ist es dann doch gelungen, zum Beispiel auch in der öffentlichen Anhörung zum Wehrdienstmodernisierungsgesetz, die am 10. November diesen Jahres stattgefunden hat, dass dort zwei aus der Zivilgesellschaft auch mit Stellungnahmen reingegangen sind und auch gehört wurden. Das war einmal der Bundesschülersprecher Quentin Gärtner, der sehr deutlich gemacht hat, wie verärgert eigentlich die jungen Menschen darüber sind, dass sie da bisher nicht ordentlich einbezogen und gehört wurden. Und dass, wenn man auf den Wehrdienst und mögliche Wehrpflicht, die ja schon ein bisschen da auch drin ist, ne, guckt, dass es doch eigentlich gleichermaßen auch darum gehen muss, dass erstmal in Bildung und Gesundheit der jungen Generation überhaupt investiert wird. Ja, also der hat Beispiel Schulen, wie die aussehen teilweise. Das wissen wir alle, dass die Gebäude nicht in Ordnung sind, dass es zu wenig Lehrer gibt und so weiter und so fort. Thema Gesundheit von jungen Menschen, Mental Health. Ja, wir wissen, dass die Haupttodesrate bei jungen Jugendlichen ist Suizid. Das sind nicht Krankheiten oder andere Dinge. Also das ist dramatisch. Und von daher kann ich ihm da nur recht geben, zu sagen, nee, da muss auf der anderen Seite aber auch sichtbar werden für die jungen Menschen, dass der Staat alles tut, dass das Aufwachsen gut ist und dass sie sich dann auch gut an den Herausforderungen, die da auf sie zukommen. Und da gibt es ja noch mehr neben dem Thema Verteidigungsfähigkeit, denn wir haben eine Klimakrise, wir haben Generationenprobleme, was Renten angeht und so weiter und so weiter. Also die Forderung ist komplett berechtigt, finde ich. Das zweite war Daniela Broder vom Deutschen Bundesjugendring, die einfach auch nochmal die Perspektive der jungen Menschen eingebracht hat und auch die verschiedenen Aspekte jetzt im Wehrdienstmodernisierungsgesetz sehr kritisch beleuchtet hat. Und eine Aussage vom Bundesjugendring an der Stelle ist zum Beispiel, die Notwendigkeit zur Verteidigungsfähigkeit ist komplex, die Lösungen müssen auch komplex sein und es leuchtet nicht ein, dass das einzig auf der Schulter der jungen Menschen jetzt abgeladen wird ein Stück weit, denn das sind ja die, die am allerwenigsten dafür verantwortlich sind, was wir für eine Situation gerade hier in Europa haben mit diesen internationalen Konflikten zwischen Russland und der Ukraine und der Bedrohungslage. Da haben die ihre Kindheit über natürlich überhaupt keine Verantwortung für zu tragen. Das heißt, die fragen schon, wieso werden nur die jetzt herangezogen und warum wird zum Beispiel nicht auch in der älteren Generation ein Aufruf gemacht oder eine Anfrage, wie dort qualifizierte Kompetenzen eingebracht werden können. Und auch das finde ich berechtigt, da muss man drüber reden. Da bin ich überhaupt gar nicht bei irgendeiner Forderung von Pflichtdienst für SeniorInnen oder so, sondern einfach zu öffnen und zu sagen, wir schalten hier auch irgendwie ein gutes Portal, dass auch lebensältere Menschen sich dort gut einbringen können. Das ist zum Beispiel eine Forderung. Und dann zu sagen, neben der Generationengerechtigkeit, es muss auch verhältnismäßig sein. Ne? Und auch zu sagen, erstmal wirklich die Freiwilligkeit ausschöpfen, wo es geht. Ne? Es wird jetzt, also die Einigung ist ja da und es soll erstmal in diese Richtung gehen. Aber das heißt ja auch nicht, dass das eine mögliche Wehrpflicht vom Tisch ist. Das wird sich einfach zeigen müssen, auch wie da einfach die Kapazitäten sind, wie viele sich in freiwilligen Wehrdienst begeben und wie der Kapazitätsaufbau funktioniert. Und dann wird man womöglich doch auch nochmal über Pflicht diskutieren in 1-2 Jahren. Das werden wir sehen.
Alexandra Horn, vielen lieben Dank.
Gerne.
Das war Transfer Talks. Danke, dass ihr zugehört habt. Infos zu unserem Gast und auch ihre Arbeit findet ihr in den Shownotes, also schaut da unbedingt mal rein. Und wenn ihr euch für jugendgerechte Politik generell interessiert, dann gibt's weitere News, Infos und auch Debatten auf jugendgerecht.de. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Podcast. Es wird weitere Transfer Talks geben, auch zu jugendgerechter Politik. Und wenn ihr mögt, dann gebt uns gern, wo auch immer ihr den Podcast hört, eine gute Bewertung. Teilt die Folge mit euren Freunden, KollegInnen oder auf Social Media. Das hilft uns dabei, dass wir gefunden werden. Die Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik, die diesen Podcast herausgibt, ist ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ, und wird gefördert im Rahmen der Jugendstrategie der Bundesregierung vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes. Am Mikrofon war Katrin Rönicke. Bis zum nächsten Mal.